Ja, wir feiern, dass der Herr groß ist. Spätestens seit Ostern ist das immer wieder der Fall. Heute ist der dritte Sonntag nach Ostern. Und ich habe mich bewusst dem Text auch, der vorgeschlagen wird, für diesen Gottesdienst ein Stück genähert, versucht zu nähern. Doch vorher möchte ich nochmal die Tradition des sogenannten Osterlachens aufgreifen. Kennt ihr die Tradition des Osterlachens? Also es ist tatsächlich in der Kirchengeschichte, ich weiß nicht genau ab wann, aber die Tradition geworden, angesichts von Ostern und der Überwindung des Todes, immer wieder mal in den Gottesdienst einen kleinen Joke einzuführen bei der Predigt. Und das möchte ich heute Morgen zumindest aufgreifen, diese Tradition ein bisschen fortführen. Also es geht um ein Ehepaar, was den 20. Hochzeitstag feiert. Welches Reiseziel sucht man sich aus? Nun, Südafrika. Warum? Die erste Hochzeitsreise ging auch nach Südafrika. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem bei diesem Ehepaar. Die sind beide terminlich so vollgestopft, beruflich engagiert, dass sie es nicht hinbekommen, am gleichen Tag loszureisen nach Südafrika. Das heißt, der Mann reist einen Tag vorher ab, die Frau also einen Tag später. Nun, er kommt gut an in Südafrika und was macht er? Um seiner Frau Bescheid zu geben, dass er gut angekommen ist, schreibt er sofort eine E-Mail. Allerdings ist ihm ein Missgeschick passiert. Er hat bei der Adresseingabe seiner E-Mail leider etwas vertauscht. So kommt diese E-Mail bei einer Frau an, die gerade einen Tag vorher ihren Mann begraben hat. Wie man erfahren hat in verschiedenen Kreisen, war die Frau gar nicht so traurig darüber, dass der Mann gestorben ist. Also es scheint nicht die beste Persönlichkeit gewesen zu sein. Nun, die Frau, wie gesagt, die ihren Mann einen Tag vorher verloren hat, öffnet die E-Mail und ihr stockt der Atem. Warum? Sie liest Folgendes. Mein lieber Schatz, ich weiß, du bist überrascht von mir zu hören, aber hier gibt es jetzt endlich auch Internet, damit man seinen Lieben zu Hause schreiben kann. Ich bin gerade erst angekommen und habe schon eingecheckt. Wie ich gesehen habe, ist auch für deine Ankunft für morgen alles vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf dich und hoffe, deine Anreise läuft genauso problemlos wie meine. PS, hier ist es wahnsinnig heiß hier unten. Ich hoffe, dass euch jetzt nicht heiß und kalt wird, wenn ihr auch in der Predigt gleich so ein bisschen ab und zu mit dem Tod konfrontiert werdet. Denn das hat einfach mit dem zu tun, was wir in dem Text, den Jordi uns vorgelesen haben, gehört haben. Und ich schlage mal vor, dass ihr mal die erste Folie einblendet. Und ich habe das ja unter diese Frage gestellt, was passiert, wenn wir erkennen, dass Jesus auferstanden ist. Also wenn du das wirklich in deinem tiefsten Innern bejahst, das erlebt, was passiert? Und Paulus beschreibt das hier, ich ziehe mal drei Punkte daraus. Das erste, das ja, habt ihr schon eingeblendet, wir wissen ja, Gott hat Jesus den Herrn auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Also wenn wir das begreifen, dass Jesus auferstanden ist und dass er die Macht des Todes genommen hat, dann kannst du für dich daraus ziehen, dass du nicht dem Tod einfach ausgeliefert bist. In der Bibel entdecken wir ja schon Geschichten auch von Auferstehung. Der Jüngling zu Nain oder der Lazarus, der von Jesus auf sein Grab geholt wurde, nachdem er schon 4 Tage dort lag, man roch es schon. Diese Personen wurden zum Leben erweckt. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zur Auferweckung von Jesus Christus. Was ist mit diesen Personen passiert, mit dem Jüngling zu Nain und mit Lazarus? leben sie? Sind wieder gestorben. Jesus ist auferstanden und er ist nicht wieder gestorben. Er lebt. Das bezeugen viele Menschen. Im ersten Korintherbrief heißt es von 500 Leuten, die ihn gesehen haben, die es bezeugen konnten, dass er lebt. Und bis heute sitzen hier eine Menge Leute, die das so behaupten würden. Jesus lebt. Ich habe ihn erfahren in unterschiedlichen Situationen. Persönlich, übernatürlich. Also, Jesus ist da. Und wenn der Tod, dieser übermächtige Feind, wenn der durch die Auferstehung von Jesus besiegt wurde, dann hast du persönlich berechtigte Hoffnung, auch daran zu glauben, dass dein persönlicher Tod nicht der letzte Feind ist, dem du ausgeliefert bist, sondern dass es weitergeht. Ich lade dich mal ein, das einen Augenblick auf dich wirken zu lassen. Diesen Gedanken, es wird der Tag kommen, wo alle, die in den Gräbern liegen, auferweckt werden. Alle. Die, die Gutes getan haben, die, die Schlechtes getan haben. Und hier heißt es ja, dass sie vor Gott treten werden. Ist das für dich ein wohltuender Gedanke? Was macht das mit dir? Vielleicht auch ein bedrohlicher Gedanke, dass du sozusagen mit deinem ganzen Leben noch einmal vor Gott erscheinst? Paulus beschreibt es im positiven Sinne, dass wir berechtigte Hoffnung haben, dass unser Leben weitergeht. Das war das Erste. Ein Zweites, was wir einblenden, wir erleben, dass zwar unser Körper altert, aber unser Geist stärker wird. Vers 16, wir lassen den Mut nicht sinken, auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, dann bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das griechische Wort kann man sogar übersetzen mit verwest, wenn unser äußerlicher Mensch verwest, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ich finde das ein ziemlich knallharter Kontrast, oder? Sich das vor Augen zu malen, das Äußere vergeht, verwest eines Tages, aber innerlich wird was neu aufgebaut, erneuert durch die Kraft Gottes. Das meint nichts anderes, deine Kräfte werden nach und nach nachlassen. Vielleicht eine negative Botschaft heute Morgen hier. Das heißt, das hast du vielleicht schon längst gemerkt, also ich zumindest mit knapp 60, habe es an vielen Stellen gemerkt, wie Kräfte nachlassen, wie man nicht nochmal eine Schippe drauflegen kann. Aber die andere Sache ist, dass etwas erneuert wird. Übrigens an die Jüngeren von uns hier im Raum, was denkt ihr, wann fängt der Körper an zu altern? Gibt es da irgendwie Ideen? Also die Älteren dürfen das auch mitraten. Also ab wann fängt unser Körper an zu altern? 25. Okay. Noch irgendwelche Tipps? Angebote? 35. Also, du bist optimistischer. Also, die Wissenschaftler, 50, du bist bei 50, okay. Ja. Wäre bei mir vor fast 10 Jahren gewesen, ja. Also, die ernüchternde Botschaft heute Morgen, die ich euch weitergeben muss, also du hast bei 25 recht, wenn es um die Fruchtbarkeit der Frau geht. Da ist tatsächlich, nimmt es ab 25 ab. Die 15-Jährigen unter uns, bei euch, nimmt bereits im Auge die Flexibilität etwas ab, im Inneren des Auges, ab 15. Und die Wissenschaftler streiten sogar darum, ob vorgeburtlich schon in den Zellen durch unterschiedliche Schäden, die vorkommen können, Alterungsprozesse schon beginnen, vorgeburtlich. Also nur so weit für alle Jüngeren unter uns, die jetzt den anderen sagen, du bist aber ein alter Depp oder wie auch immer. Ihr Jüngeren altert auch schon gerade. Also macht uns ja deutlich, dass diese Prozesse ablaufen bei uns. Und das ist ja manchmal auch ziemlich frustrierend. Und Paulus weist aber darauf hin, bei allem, was äußerlich bedroht wird, kann innerlich etwas neu werden, stark werden. Dass da so eine gegenläufige Bewegung ist. Und das macht doch Mut, oder? Dass da, wo der äußere Mensch abbaut, etwas Inneres stark werden kann. In Epheser 3 zum Beispiel sagt er, da betet er für die Christen dort und sagt, ich bitte ihn, also Gott, den Vater, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, seiner Gewichtigkeit, könnte man sagen, beschenkt und dass er euch durch seinen Geist innerlich stark macht, dass er euch ein inneres, starkes Gerüst gibt, was euch aufbaut. Wir sagen manchmal außen hui, innen pfui. Und hier wäre es genau umgedreht. Ja, dass wir außen das andere erleben, außen pfui und innen hui. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht von einer Person, wo ich finde, die das sehr stark ausgedrückt hat und bezeugt hat, wie sie durch den Glauben an Jesus Christus stark geworden ist, auch angesichts des Todes. Und wir blenden mal so 2 Minuten aus einer Sendung ein, die bei Stern-TV gelaufen ist. Es geht um Philipp Mickenbecker. Ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt in anderen Predigten, der auch auf der Kinoleinwand vor kurzem erschienen ist. Und wie ich finde, gibt er in diesen 2 Minuten ein ganz starkes Zeugnis ab. Ja, wo man stärker nach dem Wozu fragt, dann kann man es eventuell auch annehmen, dass das Äußere zerfällt. Und bei Philipp Mickenbecker war das ja ganz krass der Fall, dass sein Körper zerfallen ist und dass er dann eben vor 3 Jahren dann auch so gestorben ist. Wie kann das also gehen, dass die Knochen mehr und mehr morsch werden und unser Inneres stark wird? Hast du eine Idee für dich? Hier in diesem Beispiel war es ganz klar der Glaube an Jesus Christus. Dieses Vertrauen, ja, es geht weiter. Ich kann mich an diesen Jesus klammern, der den Tod überwunden hat. Und auch wenn ich diesem Tod ins Auge sehe, habe ich trotzdem eine Perspektive. Und ich kann sogar, und das fand ich stark bei ihm, sogar noch einen Sinn da drin entdecken. Um es gleich auszuräumen, auch Philipp Mickenbecker hatte eine Menge Zweifel. Es ist nicht so, dass der nur glatt im Glauben da durchgegangen wäre. Aber er hatte ein Team von Leuten, die bei ihm waren, die mit ihm geglaubt haben, gerungen haben. Er hatte die Bibel, das Wort Gottes, das lebendige Wort, was ihm diese Perspektive auch über den Tod hinaus gegeben hat. Ja, und er hatte diesen festen Glauben. Wir alle tragen irgendwelche Wunden an unserem Leib. Ich habe einige. Durch OPs, durch meine Kindheit, wo ich gefallen bin oder mir mal den Finger gequetscht habe im Auto. Der Sitz wurde nach hinten geklappt und mein Finger war leider dazwischen. Kann man hier noch sehen an einem Finger. Griechisch nennt man das Traumata. Verwundung. Du trägst irgendwelche Wunden mit dir rum, davon bin ich zutiefst überzeugt. Dein Leib zeigt dir, dass da Dinge auch vergehen und dem Tode entgegengehen. Aber das muss nicht alles bleiben. Es kann ein anderer Prozess innerlich stattfinden, der dich stark macht in der Beziehung zu Jesus Christus. Und ja, das hat letztlich mit der Frage zu tun, habe ich erkannt, dass Jesus lebt? Habe ich erkannt, dass er mit mir über die Todesschwelle hinausgeht und dass das eben nicht das Ende ist. Jesus ist auch dann mittendrin. Ein drittes und letztes, wir lernen uns mehr und mehr auch mit dem zu beschäftigen, was unvergänglich ist. Vers 18, wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Die Bibel lehrt uns ja an vielen Stellen, dass das Leben vergänglich ist. Also Psalm 90 zum Beispiel, da heißt es, du reißt die Menschen aus dem Leben, sie vergehen wie der Schlaf. Sie sind nichts weiter als Gras, das am Morgen noch zu wachsen beginnt. Am Morgen blüht es und wächst hoch und am Abend ist es geschnitten und trägt. Eine sehr realistische Darstellung des Lebens, die manchmal so kurz ist. Das Leben ist vergänglich, aber auch der Kosmos ist vergänglich. Himmel und Erde werden vergehen. Und jetzt kommt es, wieder die gute Botschaft. Aber meine Worte vergehen nicht. Da ist etwas Unvergängliches. Wir haben häufig einen Hang zu dem Sichtbaren, zu dem, was vergänglich ist, was vergehen wird, was irgendwann mal nicht mehr da ist. Daran klammern wir uns. Natürlich an Menschen, die wir vor Augen haben. Vielleicht an etwas, was wir sofort spüren, erleben können. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Aber die Bibel lädt uns ein, auch darüber hinaus auf das Unsichtbare zu schauen. Auf das, was wir jetzt noch nicht sehen können. Vor 2 Wochen haben wir von dem Thomas gehört, von der er von Jesus hört, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also auch da eine Sehkorrektur, die vorgenommen wird durch Jesus. Wir sind eingeladen, auch auf das Unsichtbare zu schauen. Ich fand das ganz stark, wie die Professorin Rebecca McLaughlin, das ist eine Engländerin, in einem ihrer Bücher das so beschreibt. Sie nimmt da Stellung zu dem Glauben, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und sie sagt, der Glaube, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, das ist nicht eine einmal aufgenommene Überzeugung. So, und dann ist sie da, ein für alle Mal. Sondern das ist ein täglicher Kampf des Herzens. Wie bei einem Kind, das eine Achterbahn fährt, schreien unsere Sinne etwas anderes. Und dann sagt sie, ich bin immer wieder versucht zu glauben, dass in Wirklichkeit jemand oder etwas anderes mein Leben ist, als Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist. Also sie merkt, dass da immer wieder was reinkommt, was uns ablenken will von diesem Jesus. Und dann sagt sie, ich hoffe, dass die Dinge, die ich ersehne, mich ausfüllen. Also zum Beispiel Liebe, Annahme durch andere. Und diese Dinge, diese Menschen können sich so real anfühlen im Vergleich zu diesem unfassbaren Gott. Und dieser unfassbare Gott ruft mich auf, meine Wünsche zu kreuzigen und mich in seine Arme zu werfen. Ich fand das sehr stark, wie sie deutlich macht, dieser tägliche Kampf im Alltag. Wenn du morgen hier raus bist, mitten im Alltag, dann ist es so, dass vieles andere uns vor Augen ist und nicht der auferstandene Jesus. Und da ist es die Einladung, dass mitten im Alltag dieser Jesus dennoch eine Rolle für dich spielt. Denn wenn das stimmt, dass er lebt, dann ist er dabei, dann ist er da. Und dann schaust du auf das Unsichtbare in diesem Moment, auf den du gerade nicht siehst. Ich fasse kurz zusammen nochmal diese 3 Punkte, beziehungsweise ihr könnt sie hier nochmal sehen, dass da, wo wir Jesus dem Auferstandenen, dass wir davon ausgehen, dass er das lebt, dann begreifen wir, dass wir diesem Tod eben nicht ausgeliefert sind. Wir erleben, dass unser äußerer Körper altert. Und wie gesagt, das fängt schon ziemlich früh an, aber der innere stark werden kann. Und wir richten uns mehr nach dem aus, was wir nicht sehen können. Ich möchte noch beten. Jesus, danke für diese Botschaft. Danke, dass die Auferstehung von dir so viel bewirkt, auch in unserem Alltag. Und du weißt, wie oft wir abgelenkt werden durch ganz andere Dinge. Ich möchte dich bitten für jeden von uns, dass diese Botschaft auch morgen eine Relevanz hat, eine Bedeutung und auch übermorgen. Und dass wir spüren, dass davon eine Kraft ausgeht. Danke, dass das bei Philipp Mickenberger so sichtbar war und dass das eine Botschaft ist, die auch über die Medien wirklich weit publiziert wurde und dass dadurch Menschen eine neue Hoffnung bekommen haben. Und so schickst du uns auch ja nach dem Gottesdienst wieder raus in unsere Umgebungen, wo Menschen hoffnungslos leben. Und ich bete darum, dass diese Nachricht sich verbreitet, dass sie sich multipliziert. Und dass wir jetzt in dieser Weise auch zu Hoffnungsboten werden. Danke, Herr, dass du uns dazu einlädst. Amen.